Und darum hat Gott also die Sprachen so konzipiert, dass ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann und wir können je nach Zusammenhang eine Bedeutungsnuance herauslösen. Darum gibt es im Neuen Testament etwa 5000 Wörter. Aber hätte Gott für jede Nuance ein anderes Wort gewählt, dann könnten auch die Gelehrten hätten riesige Probleme mit dem Neuen Testament, um das zu verstehen. Also, das Wort Welt hat verschiedene Bedeutungen. Es kann bedeuten die ganze Menschheit. Also hat Gott die Welt geliebt. Aber dann kann Welt auch bedeuten das Universum, die ganze Schöpfung. Hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Epheser 1. Oder es kann bedeuten, das System, das durch Satan beherrscht wird. Satan beherrscht die Menschheit. Und er hat dabei eine ganz klare Ordnung, eine Systematik. Und das nennt die Bibel eben auch die Welt. Also mit dem das System unter der Herrschaft von Satan, womit er die Menschen versucht, von Gott wegzubringen. Und dieses System ist in allen Bereichen zu finden. Zum Beispiel, als Christus verworfen worden ist, hat man eine Überschrift gemacht auf Hebräisch, Griechisch und Lateinisch. Hebräisch war die Sprache der Religiösen. Die religiösen Führer damals haben den Herrn Jesus abgelehnt. Dann Griechisch war die Sprache der Wissenschaft, der Philosophie. Und Lateinisch war die Sprache der politischen Macht in Rom. Und so ist die Welt, das Wirken Satans in allen Bereichen zu finden. Auf dem Gebiet der Religion, im weitesten Sinn des Wortes, auf dem Gebiet von Wissenschaft und Philosophie und auch in dem Bereich der Politik. Und alle diese Dinge sind für die Gläubigen eine Gefahr und darum sagt Johannes, liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist. Satan hat da ein Drei-Punkte-Programm. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Man kann so Revue passieren in Gedanken, was gibt es alles für Dinge, die für mich eine Gefahr sind. Da kann man sie einteilen, das gehört in den Bereich Lust des Fleisches, das kommt von innen heraus, sprich das Böse in mir drin an, meine eigenen Begierden, die Lust der Augen, das ist das, was ich durchsehen, wo ich durchsehen gefährdet bin. Hochaktuell, gerade heute in der Zeit, wo das Bild so allgegenwärtig ist und oft auch sehr aggressiv auf uns einwirkt über Fernsehen, über Internet, über DVD und so weiter. Die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Irgendwie noch höher zu kommen. Das sind ein Drei-Punkte-Programm, das war von Anfang an, wir haben schon den Bezug gesehen zu 1. Mose 3, Vers 6, ja, bei der Verführung von Eva. Das hat funktioniert von Anfang an und es geht heute weiter. Also da müssen wir, sagt Johannes, ganz besonders aufpassen. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und ich habe auch die Wissenschaft erwähnt. Da kann man das auch sehr eindrücklich sehen. Wenn ein Christ ein Wissenschaftler ist und er äußert sich zum Thema Schöpfung, Evolution, und bekennt sich dazu, dass er die Evolution ablehnt, dann muss er damit rechnen, dass er gelüncht wird, wissenschaftlich. Dass er, die größte Zahl der Wissenschaftler wird er als Spinner angesehen. Dann ist seine ganze Wissenschaftlichkeit in Frage gestellt. Und in solchen Bereichen spielt das eine sehr große Rolle, sind wir bereit, eben auf unsere Ehre zu verzichten, um der Wahrheit willen. Und da kann jemand eben zu Fall kommen, wenn er seine Ehre sucht. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt ganz andere Bereiche, wo man sagen muss, aha, jetzt kommt es darauf an, ob man bereit ist, einfach schlicht zur Wahrheit des Wortes Gottes zu stehen oder ob man halt belächelt werden will. Aber hier wird erklärt, das alles ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Eine wunderbare Verheißung. Da sieht man, wie alles so, so vergänglich ist. Und all das, was heute groß auftrumpft, wird einmal vorbei sein. Und nun kommt ein ganz besonderes Wort für die Jungbekehrten. Kindlein. Es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Es ist noch bemerkenswert, vor letzte Stunde steht im Grundtext kein bestimmter Artikel. Also eigentlich steht da, Kindlein, es ist letzte Stunde. Und der fehlende Artikel kann ausdrücken, dass hier die Betonung gelegt wird auf den Charakter einer Sache. Also Kindlein, es ist letzte Stunde. Unsere Zeit hat den Charakter, das Wesen der letzten Stunde. Und ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Dieser größte Verführer aller Zeiten. Ganz kurz vor dem Wiederkommen des Herrn Jesus in Herrlichkeit. Aber dann wird erklärt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Es gibt viele, die schon diesen Geist der Auflehnung gegen Christus in sich tragen. Und daher wissen wir, dass es letzte Stunde ist. Also das Antichristliche ist ein besonderes Zeichen für die letzte Zeit. Nun, aus anderen Bibelstellen sehen wir, die Endzeit ist insbesondere die Zeit, in der die Juden zurückkehren aus einer weltweiten Zerstreuung ins Land der Väter. Und in dieser Zeit leben wir ja seit 124 Jahren. Also wir sind ganz speziell in der Zeit, die Bibel nennt, die Endzeit. Das ist ein Prozess, ja, von schon jetzt über 100 Jahren. Aber was ist das im Vergleich zu den vergangenen 2000 Jahren? Und man kann auch zeigen, dass in diesen 124 Jahren haben sich über 100 Prophezeiungen auf die Endzeit erfüllt. Das hat für mich so eine Sammlung gemacht. Also 1, 2, 3, 99, 100, 101. Für eindrücklich. Also für uns gilt, dass unsere Zeit nicht nur einfach den Charakter der letzten Stunde hat, sondern wir sind wirklich jetzt in diesem letzten Abschnitt. Und der ist dadurch gekennzeichnet, dass besonders viele Antichristen da sind. Und wenn man die Christenheit heute anschaut, ja, ich habe ja gesagt, die liberale Theologie bildet ja die Leute geradezu dazu aus, Antichristen zu sein, die Gottheit und Sohnschaft Christi leugnen. Also jetzt werden die Kindlein, die ganz Jungbekehrten, werden besonders mit dem Thema der Verführung hier konfrontiert. Und dann wird erklärt, sie sind von uns ausgegangen. Sie waren Christen. Und darum können wir jetzt auch die Verhaltensregeln, die Johannes gibt im zweiten Johannesbrief, nicht einfach so auf die Muslime übertragen, obwohl die genau diesen Geist des Antichristen in sich haben. Aber die Muslime sind in dem Sinne nicht Christen, ja, die aus den christlichen Kirchen hervorgegangen sind. Aber hier wird besonders betont, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber auf dass sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Interessant. Die Junggläubigen, ja, nicht die Ungläubigen, die Junggläubigen, die werden hier angesprochen, ihr wisst alles. Ihr braucht also nicht noch irgendwie eine höhere Gnosis, eine höhere Erkenntnis, eine höhere Erfahrung zu erreichen. Ihr wisst schon alles. Warum? Weil ihr den Heiligen Geist habt. Der Heilige Geist ist die Salbung. Und der Geist Gottes kann auch in einem Jungbekehrten bewirken, dass er merkt, das ist nicht die Stimme des guten Hirten. Und er erkennt den Irrtum. Nicht, dass sie die ganze Bibel schon kennen und die ganze Lehre Gottes, aber im Prinzip wissen sie doch alles, weil sie merken, das ist nicht die Stimme des guten Hirten. Und der Herr Jesus erklärt in Johannes 10, seine Schafe hören seine Stimme und sie folgen ihm. Aber der Stimme eines Fremden folgen sie nicht. Und so ist es wichtig, ein Jungbekehrter muss gar nicht alle falschen Stimmen kennen. Es ist wichtig, dass er die Stimme des guten Hirten kennt. Und dann merkt er, das ist einfach nicht der gute Hirte, das ist eine andere Stimme. Und den darf er nicht folgen. Das ist ein wunderbares Phänomen, das man bei Jungbekehrten oft sehen kann. Die merken sofort, das ist Verführung. Während manchmal solche, die schon lange im Glauben sind und etwas eingeschlafen und faul geworden sind, die sind doch
blauäugig gegen alle möglichen Dinge. So komisch. Aber er sagt ihnen, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Und noch etwas, er sagt nicht, ihr solltet noch eine Salbung bekommen.
Das ist eine Lüge. Nirgends sagt die Bibel, wir sollen als Gläubige noch eine Salbung kriegen. Sondern es wird gesagt, wir haben die Salbung. Und das geschieht beim Empfang des Heiligen Geistes. 2. Korinther 1, Vers 21 und 22. Der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und hat das Pfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Paulus geht bei den Korinthern mit aller Selbstverständlichkeit voraus, alle sind gesalbt, alle sind versiegelt und alle haben das Unterpfand des Geistes in den Herzen. Es gibt also nicht Gläubige, die haben den Heiligen Geist noch nicht. Obwohl es unter den Korinthern viele gab, die hatten wirklich echt Probleme im Glauben und mit Fleischlichkeit, Schwierigkeiten. Aber geht davon aus, gesalbt, versiegelt, vollendet. Eine völlig falsche und verführerische Ausdrucksweise, wenn man von einer neuen Salbung spricht. Das gibt es gar nicht in der Bibel. Aber er sagt diesen Jungen, diesen Kindlein, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht wisst, sondern weil ihr sie wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. In Johannes 21 sagt der Herr Jesus zu Petrus, der nach seinem Fall wiederhergestellt wird und als Hirte berufen wird, sagt er, weide meine Lämmlein. Aber bei den Schafen sagt er, hüte meine Schafe. Den Lämmlein muss man einfach gute Nahrung geben. Aber bei denen, die eben schon ein bisschen faul und fett geworden sind im Glauben, muss man hüten. Und interessant. Also er sagt da nicht, ich schreibe euch und ich habe Angst um euch. Er sagt, ich schreibe nicht, weil ihr die Wahrheit nicht wisst, sondern weil ihr sie wisst und dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Also wir können zum Vater nur kommen durch den Sohn. Der Jesus sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt keinen anderen Zugang als über den Sohn. Und wer darum den Sohn irgendwie angreift, hat alles verloren, hat alles verpasst. Also wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Es gibt ja Leute, die sagen, kirchliche Leute, die sagen, Gott in Ordnung, aber Jesus, nein. Die haben gar nichts. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Aber nirgends heißt es, wer den Vater hat, hat auch den Sohn. Der Weg geht nur über den Sohn. Und darum ist auch der Sohn in die Welt gekommen, nicht der Vater. Der Sohn ist nicht der Vater und der Vater ist nicht der Sohn. Ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Das Wort bleiben ist ganz wichtig im 1. Johannesbrief. Ich habe bei der Wortliste am Schluss das aufgeführt. Auf der zweitletzten Seite, etwas nach der Hälfte, steht bleiben, wohnen, griechisch meno. Das kommt 24 Mal vor in diesem Brief. In ihm bleiben, bleiben und gleichzeitig wohnen. Also es drückt auch aus, hier zu Hause sein. Also wir bleiben in ihm, das heißt, wir sind in ihm zu Hause. Und da, wenn in euch bleibt oder in euch wohnt, was ihr von Anfang gehört habt, dann heißt es, die Lehre der Apostel, die Lehre der Bibel, das muss in unserem Herzen wohnen. Und wenn das in uns wohnt, dann wird gesagt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater wohnen oder bleiben. Und dies ist die Verheißung, welche er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch betreffs der geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, wieder, abgeschlossen, bleibt in euch. Übrigens sagt er nicht, bleibe in euch, bleibt in euch. Wer den Heiligen Geist empfangen hat, der Heilige Geist bleibt in ihm. Bleibt in euch und ihr bedürft nicht, dass euch jemand belehre, sondern wie diese Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist und wie sie euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm bleiben. Und jetzt wird klar, diese Salbung ist nicht irgendeine Sache, irgendeine eine Spezialsegnung. Das ist eine Person, die lehrt. Der Heilige Geist ist nicht eine unpersönliche Kraft, sondern er ist Gott, der Heilige Geist, der Jesus spricht in Johannes 14 über ihn. Jener wird euch in alle Wahrheit leiten. Jener wird euch erinnern, Johannes 14 bis 16. Ekenos als eine Person, nicht einfach jenes, sondern jener mit dem männlichen Fürwort. Ja, wie diese Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist und wie sie euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm bleiben. Ja, und jetzt kommt gemäß dem Blatt der Exodus-Abschnitt 2,28 bis 3,3. Ich habe das überschrieben mit die Welt und das geliebte Volk Gottes. Ich war in 2. Mose, haben wir diesen Gegensatz Ägypten auf der einen Seite und die Kinder Israel dort im Land Ägypten. Und genau das wird jetzt hier so einander gegenübergestellt in diesem Abschnitt. Die Kinder Gottes auf der einen Seite und die Welt, die sie nicht kennt, auf der anderen. Und dann wird auch über die Wiederkunft Christi gesprochen. Und das ist eigentlich auch das wichtige Thema in 2. Mose. Und zwar in 2. Mose 12, Vers 12, sagt Gott, dass er auf die Erde kommt. 2. Mose 12 sagt er beim Passa, dass er, Gott, wird durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt schlagen. Also Gott kommt nach Ägypten, die Wiederkunft. Christi ist das Gegenstück dazu. Und jetzt lese ich 1. Johannes 2, 28. Und nun, Kinder, sind wieder alle angesprochen, ja? Die Väter, die Jünglinge und die Kindlein. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, auf dass wir, wenn er geoffenbart wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, und zwar fortdauernd, gewohnheitsmäßig, mit einem Durativ, aus ihm geboren ist. Also an dem Handeln kann man erkennen, dass jemand neues Leben hat. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst gleich, wie er rein ist. Hier wird die Liebe des Vaters so eindrücklich vorgestellt. Und es heißt hier nicht, seht, wie viel Liebe uns der Vater gegeben hat. Das steht in Epheser 2. Dort steht, dass Gott wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, wie er uns errettet hat. Aber hier steht, geht es nicht um die Menge, sondern hier geht es um das Wesen, diese herrliche Qualität der Liebe des Vaters. Also beides, wie viel Liebe Gott uns gegeben hat, aber auch diese Art und Weise. Ich hatte einmal eine Tante, die hat einen richtig überschüttet mit Liebe und das war ziemlich unangenehm. Ja, also, aber Gottes Liebe ist eben überfließend in der Menge, aber auch so herrlich in ihrem Wesen. Welch eine Liebe. Die hat sich darin gezeigt, dass Gott uns nicht einfach aus uns Sklaven für die Ewigkeit gemacht hat, sondern Kinder, dass wir Kinder des Vaters sein sollen. Dass wir in diese Beziehung hineingeführt werden sollen, die der Sohn Gottes von Ewigkeit her hatte. Das hätte ja Gott nicht tun müssen, wenn er uns retten wollte. Die Rettung hätte ja gereicht, aber er wollte viel mehr. Er wollte das Höchste, er wollte uns in diese Beziehung hineinbringen, dass wir den Vater so kennen, wie der ewige Sohn ihn schon immer gekannt hat. Ja, und da geht es also darum, dass wir denken, der Herr Jesus wird wiederkommen, und darum ist es wichtig, wie wir jetzt leben. Und wenn wir ihn wirklich erwarten, dann führt das uns dazu, dass wir unser Leben fortdauernd in Ordnung bringen. Darum steht hier, und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, gleich wie er rein ist. Und wie wir uns reinigen können, das wissen wir aus Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt. Also die Selbstreinigung geschieht, indem wir uns von dem Herrn reinigen lassen. Jetzt gehen wir zum nächsten Abschnitt. 3, 4 bis 12. Das ist der Levitikus-Abschnitt. Überschrieben mit Wegnahme der Sünde. Levitikus ist das Buch der Opfer, wo es geht um Sünde, die vergeben wird, wo es geht um den großen Versöhnungstag, an dem die Sünde weggenommen wird, 3. Mose 16. Es geht auch um Heiligkeit. 150 Mal findet man in 3. Mose die Wörter wie heilig, heiligen, Heiligtum und so weiter. Und in diesem Buch haben wir auch das Gebot der Nächstenliebe. Viele meinen, dass die Nächstenliebe sei erst gekommen in der Bergpredigt. Das stimmt gar nicht. Dieses Gebot hat Gott bereits in der Tora gegeben, 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt lesen wir unter diesem Aspekt 1. Johannes 3, 4. Jeder, der die Sünde tut, zwar fortwährend tut, tut auch fortwährend die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Also hier wird gleich definiert, was eigentlich Sünde ist. Anomia bedeutet die Verachtung von Recht und Ordnung. Also das, was Gott in sein Wort klar festgelegt hat, die Sünde lehnt diese göttliche Ordnung ab. Darum ist jede Sünde auch Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er geoffenbart worden ist, auf dass er unsere Sünden wegnehme. Haben wir wieder den großen Versöhnungstag. Und Sünde ist nicht in ihm. Der Jesus hatte keine sündige Natur in sich. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Das ist wieder der Durativ. Der sündigt nicht fortdauernd. Der lebt nicht in der Sünde. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, beziehungsweise fortdauernd sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Das ist kein richtiger Gläubiger. Das ist kein Wiedergeborener. 7. Kinder, dass niemand euch verführe. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, fortdauernd, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Fall des Teufels fällt also in die Zeit von 1. Mose 1, 1 hinein, nachdem Gott im Anfang Himmel und Erde geschaffen hat. Dann wurde die Erde wüst und leer. Der Teufel sündigt von Anfang an. Da stürzte er auf die Erde. Nun geht er weiter. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, auf dass er die Werke des Teufels vernichte. Wieder haben wir sein Versöhnungswerk hier vor uns. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Das heißt, tut nicht fortdauernd Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht fortdauernd sündigen. Das ist der Sinn wieder hier. Es geht nicht um den einzelnen Akt der Sünde. Er kann nicht fortdauernd sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt. Die Kinder Gottes, die Kinder des Teufels. Das ist eine Rückbesinnung auf 1. Mose 3, Vers 15, wo Gott zur Schlange sagt, ich setze Feindschaft zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Der Same der Frau ist letztlich der Messias, und alle, die mit ihm verbunden sind, in ihm sind, werden als Same gerechnet. Das sind die Kinder Gottes. Aber der Same der Schlange, das sind die Kinder des Teufels. Und darum kommt dann Johannes hier auf Kain und Abel zu sprechen. Denn dort haben wir die Prototypen für diese beiden Gruppen. Vers 10 in der Mitte. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Also Abel ist der Prototyp für das Bild für die Kinder Gottes, und Kain ist der Prototyp für die Kinder des Teufels, die sehr religiös sein können. Kain war religiös, war kein Atheist. Aber er wollte ohne ein blutiges Opfer zu Gott kommen. Vers 13, da beginnt nun der neue Abschnitt bis Vers 18. Numeri, Wandel gemäß Gottes Geboten. Bei den wichtigen Wörtern hier wird ein Gegenpol gemacht zwischen der Welt, und es wird hier gesprochen über den Wandel der Gläubigen in dieser Welt. So wie im 4. Buch Mose das erlöste Volk getrennt von Ägypten eben gottgemäß in der Wüste wandeln sollte. Und da wird gezeigt, was echtes Christenleben ist, das sogar bis zum Leben darlegen gehen kann. Es geht um Liebe in Tat und Wahrheit, also um den praktischen Wandel als Erlöste aus der Sklaverei des Satans, Ägyptens. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Ja, die Ägypter sind ihnen noch nachgegangen, die haben sie gehasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Sind wir hinübergegangen durch das Rote Meer, und dann waren sie gewissermaßen von Ägypten abgeschnitten. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt in dem Tode. Jeder, der seinen Bruder hasst, fortdauernd hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben in sich bleibend hat. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben dargelegt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben darzulegen. Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Dann kommt der Deuteronomium-Abschnitt, Gehorsam gegen die Gebote. Hier haben wir wieder als Stichworte das Gebot oder die Gebote halten, das vor ihm Wohlgefällige tun. In 5. Mose werden die Gebote vorgestellt und der Gehorsam wird gefordert. 3,19. Und hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, und werden vor ihm unsere Herzen überzeugen. Dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was irgend wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, gleich wie er uns ein Gebot gegeben hat. Und was irgend wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, gleich wie er uns ein Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Ja, es geht zuerst darum, wenn unser Herz uns verurteilt, das kann es geben, dass wir irgendwie so ein schlechtes Gewissen haben und wir wissen gar nicht recht, warum. Ein ganz eigenartiger Zustand. Und so sagt Johannes, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott ist größer. Er kennt alles. Aber er erklärt dann, aber wenn wir beten und eben wir keine innere Verurteilung haben, So haben wir eine ganz spezielle Freiheit zu Gott und das drückt sich dann aus in der Gebetserhörung. Und was irgend wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Aber wenn wir in dieser Haltung sind, dann beten wir nicht um Dinge, die eigentlich dumm sind, ja? Sondern dann ist es uns ein Anliegen, wirklich gemäß Gottes Plan und Willen zu beten. Vers 24 zeigt übrigens, wie kann man wissen, dass man ein richtiger Gläubiger ist? Wir haben jetzt schon in vielen Versen Hinweise gefunden, was deutlich macht, ob man wiedergeboren ist oder nicht. Ja? Aber hier wird gesagt, und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Der Heilige Geist gibt in unserem Herzen die innere Überzeugung, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist genau auf der Linie von Römer 8, wo es heißt, der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und dieses, wie die Reformatoren das nannten, Testimonium Spiritus Sanctus Internum, das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Zum Beispiel Calvin schreibt darüber, wie der Gläubige einfach weiß, dass die Bibel Gottes Wort ist. Er sagt, das ist der Heilige Geist, der dieses innere Zeugnis im Herzen gibt, die Bibel ist die Wahrheit. Also ein Begriff, der hat nicht nur Calvin benutzt, sondern das war typisch reformatorisch, dieses innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Und das ist schon erstaunlich. Zum Beispiel kenne ich einen ehemaligen Polizisten, der war wirklich ein ungläubiger Mensch durch und durch, sehr skeptisch. Polizisten sind ja im Allgemeinen skeptische Menschen. Müssen sie ja sein, oder? Sonst können sie nicht Polizisten sein. Und war sehr skeptisch. Und schließlich, durch ein Wunder Gottes, hat dieser Mann sich ganz klar bekehrt.
Dann muss man ihm nicht mehr erklären, dass 1. Mose 1 die Schöpfungsgeschichte stimmt. Das wusste er. Woher weiß er das plötzlich? Da muss man doch das ganze System umwerfen. Nein.
Es ist dieses Zeugnis des Geistes im Herzen. Und hier wird also gesagt, dass wir wissen, dass er in uns bleibt, dass wir also wahre Gläubige sind, in denen Christus wohnt, weil der Geist dieses Zeugnis gibt. Ja, jetzt kommen wir zu der dritten Serie, Kapitel 4.1 bis 5.5. 4.1 bis 3 ist der Genesis-Abschnitt.
Scheiden zwischen Irrtum und Wahrheit. Die Stichwörter sind hier Geister prüfen, nicht jedem Geist glauben. Ganz entsprechend 1. Mose 1, Vers 4, wo Gott scheidet begrifflich zwischen Licht und Finsternis. Und in 1. Mose 3 haben wir wieder das, wir wissen, das Verführungskapitel, wo Satan den Sündenfall des Menschen durch Verführung bewirkt hat. 1. Johannes 4, 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennet ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von welchem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt.
Also Jesus Christus hat schon existiert und ist dann ein wirklicher Mensch geworden, im Fleisch gekommen. Das ist eines der Kennzeichen. Das könnte man hineinfallen, wenn man einen Zeugen Jehovas fragt, glauben Sie, dass Christus im Fleisch gekommen ist?
Ja, natürlich.
Dann muss man ihn fragen, glauben Sie, dass er als Mensch wiederkommt?
Ja, sicher nicht.
Ist das Geist auferstanden? Ah ja, und was steht im 2. Johannesbrief? 2. Johannes 7. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleische kommend bekennen. Viele Übersetzungen haben hier gekommen. Kann man gerade streichen, ist falsch. Es steht nämlich nicht das gleiche Wort wie in 1. Johannes 4. Da ist jetzt das Partizip Präsens erchomenos mit einer Zukunftsbedeutung. Dass Jesus Christus im Fleisch kommen wird, in der Zukunft, bei seiner Wiederkunft. Er wird als wirklicher Mensch kommen. Und so sagt die Bibel klar, Lukas 24, die Jünger meinen, sie sehen einen Geist, und der Herr sagt, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, Fleisch und Beine. ihr seht, dass ich habe. Dann hat er Honig und Fisch gegessen, um zu zeigen, er ist ein wirklicher Mensch aufgestanden. Ein wirklicher physischer Körper. Und er ist als Mensch in den Himmel gegangen und er wird so als der Sohn des Menschen, wird er, wie das in den Evangelien Matthäus 24 gesagt hat, wird er wiederkommen. Jesus Christus im Fleisch kommen. Und das leugnen sie. Er kommt als ein Geistwesen. Und er sei als Geistwesen auferstanden. Und in einer Zeugen Jehovas Kinderbibel steht, Gott habe den Körper Jesu aus dem Grab verschwinden lassen. Dabei ist eben gerade der Körper, der im Grab war, der Körper ist wieder auferstanden. Und so wird auch unser Körper, wenn wir sterben, dieser Körper wird vollkommen, als vollkommener Körper wieder aufstehen. Und wird einen wirklichen Körper von Fleisch und Knochen haben. Also, das ist wichtig. Es müssen alle Punkte müssen zusammenstimmen. Ja. Und ich habe schon erklärt, der Islam sagt, Jesus Christus hat nicht existiert, sondern ist dann einfach erschaffen worden. Aber er ist eben im Fleisch gekommen. Das heißt, er war da und kam im Fleisch. Das heißt, er wurde Mensch. Jetzt gehen wir weiter zum Exodus-Abschnitt 4 bis 6. Scheidung zwischen Volk Gottes und Verführung. Die Stichwörter sind hier aus Gott, im Gegensatz zu aus der Welt. In 2. Mose 10, Vers 23 sehen wir Ägypten in der Finsternis, Israel im Licht. In 2. Mose 8, Vers 23 sagt Gott, er mache eine Scheidung zwischen seinem Volk und dem Volk der Ägypter. Das Wort Scheidung zwischen diesen beiden Völkern. Und jetzt hier, ihr, das betont die Griechischen, ihr seid aus Gott, Kinder. Und habt sie, das sind diese falschen Propheten aus 1 bis 3, habt sie überwunden. Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Christus in uns ist stärker als der Geist des Antichristen in der Welt. Sie sind aus der Welt. Das heißt, sie entsprechen dem Grundsatz und dem Wesen der Welt. Diese falschen Propheten. Sie sind aus der Welt. Deswegen reden sie aus der Welt. Das heißt, nach den Grundsätzen dieser Welt. Und die Welt hört sie. Interessant ist, ich habe ja über die Gnostikerbewegung gesprochen, als eine sogenannte christliche Bewegung. Aber es gab gleichzeitig die heidnische Gnostikerbewegung. Das gab es auch. Also die haben die gleichen Begriffe, höhere Erkenntnis und Erlösung und Gott das Höchste und so, aber als Nichtchristen. Das waren quasi die weltlichen Esoteriker und dann die christlichen Esoteriker. Muss man schauen, wie das heute ist. Das ist genau parallel gegangen, zum Beispiel in den 60er Jahren gab es im christlichen Bereich die charismatische Bewegung als eine mystische Bewegung. Zweite Erfahrung, man kann mit Gott, ohne den Geist kann man direkt durch Zungenreden mit Gott kommunizieren, in einer höheren Ebene, als man das normale, als der Normale das kann. Und in der gleichen Zeit, 60er Jahren, ging die ganze Esoterik New Age Bewegung los. Und wir haben so viele Parallelen im Denken. Heilung des Körpers und Heilung durch Glauben und so weiter und Festglauben und positiv denken und so weiter. Und er sagt, diese Christen, die für sie eine Gefahr waren, sie sind aus der Welt. Deswegen reden sie aus der Welt. Sie haben die gleichen Konzepte dahinter. Wir, die Apostel, sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Darum ist es sehr ernst, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, da und da, das ist die Meinung von dem Apostel Paulus. Aber das hat keine Autorität für uns und Paulus war sowieso ein Frauenhasser und so weiter oder hat mit Frauen irgendwie Schwierigkeiten gehabt. Sehr ernst. Wir sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört uns. Da scheidet sich, ob wir wirklich die volle Autorität des Neuen Testaments anerkennen oder nicht. Ja, gehen wir weiter. Jetzt kommt der Levitikus-Abschnitt, überschrieben mit Opfer Jesu. Die Stichwörter sind wieder Sühnung für unsere Sünden, entsprechend dem Yom Kippur in 3. Mose 16. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Ja, und in 3. Mose 18 steht, das Gebot der Liebe, soll deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, auf dass wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Passt alles, ja, mit der Sühnung, mit der Liebe. Und wichtig, Gott hat seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt. Das heißt also nicht, er hat Jesus gesandt, der dann, als er Mensch wurde, der eingeborene Sohn Gottes wurde. Sondern er war der eingeborene Sohn schon vor seiner Menschwerdung. Gott hat seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt. So ist der ewige Sohn ist in die Welt gekommen, um als Mensch das Opfer, die Sühnung für unsere Sünden zu werden. Also 11 bis 12 gehört noch zu dem vorher, klar. Geliebte, wenn Gott uns also geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Ja, das gehört also eigentlich noch zum Vorigen mit der Liebe. Und jetzt kommt der Nummerabschnitt, gottgemäßer Wandel. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist vollendet in uns. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Ja, dann lese ich weiter bis Vers 21. Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Ich habe da einen Fehler auf dem Blatt. Also bis hier sollte eigentlich der Levitikus-Abschnitt gehen. Und jetzt mit Vers 15 bis 21 kommt der Numeri-Abschnitt. Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, auf dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Dass gleich wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann er Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe. Also geht es wieder um den gottgemäßen Wandel entsprechend dem Gebot. Und zwar insbesondere zeigt sich dieses in der Liebe. Darum sind auch diese Wörter lieben, Liebe hier wichtige Stichwörter. Dann auch der Tag des Gerichts. Bedenken wir, wie oft das Gericht kam in 4. Mose über ein ungläubiges Volk. Furcht, fürchten, kommt hier vor, aber dann auch Freimütigkeit. Ja, wir sehen in 4. Mose das Gericht über das untreue Volk in der Wüste, das gar nicht wirklich gläubig war, sondern nur äußerlich sich zu Gott bekannte. Aber im Gegensatz dazu sehen wir die Treue von Kaleb und Josua, von denen es heißt in 4. Mose 32, 12, dass sie Gott völlig nachgefolgt sind. Und jetzt kommt der Deuteronomium-Abschnitt 5, 1 bis 5. Überschrieben mit Gebote halten, gleich Liebe zu Gott. Ja, jetzt haben wir gesehen, einander lieben, aber jetzt geht es um die Liebe zu Gott. Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, welcher geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Hieran wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Also, da kann ja jemand sagen, Ich liebe Gott, aber er hasst Gläubige. Dann sagt Johannes, ist doch ganz logisch, wenn man den liebt, der geboren hat, ist Gott, der die Wiedergeburt gegeben hat, dann liebt man automatisch auch diejenigen, die aus Gott geboren sind. Das geht nicht. Ich liebe Gott, aber mit denen habe ich wirklich echt ein Hassproblem. Nein, das folgt auseinander. Das eine folgt aus dem anderen. Hieran wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn dies ist die Liebe Gottes, das bedeutet die Liebe zu Gott. Ja, die Liebe Gottes kann bedeuten die Liebe, die von Gott kommt, oder die Liebe zu Gott. Genitivus, Objektivus, sagt man in der Grammatik. Aber hier ist es ganz klar, denn dies ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Also, die Liebe zu Gott zeigt sich daran, dass man bereit ist, nach der Bibel zu leben und die Autorität des Wortes Gottes im Leben anerkennt. Und dann sagt er, die Gebote sind nicht schwer. Und da haben wir wieder ein Problem. Aber Johannes zeigt, wenn wir wirklich mit dem Herrn Jesus verbunden sind und uns von ihm diese Kraft aus einem Leben, aus dem ewigen Leben heraus schenken lassen, dann ist es nicht mehr schwer, weil er die Kraft in uns ist, gottgemäß zu leben. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und jetzt kommt die letzte Serie, 5, Vers 6 bis 21. 6 bis 13, ich lese einfach durch, das ist der Genesis-Abschnitt. Gott hat uns ewiges Leben gegeben. Hier sind die Stichwörter, 5-mal Leben. Das Gott gegeben hat in der Schöpfung, ist ja betont in Kapitel 1, 2 und 3 von Genesis. Es wird gesprochen über Gott zum Lügner machen. Und genau das hat Eva, sie hat der Schlange geglaubt, dass Gottes Verheißung eigentlich gar nicht stimmt. Du wirst sterben, wenn davon isst. Und hier wird betont, die Zeichen des Todes von Jesus Christus, Wasser und Blut. Der Herr Jesus musste in die Welt kommen als wirklicher Mensch, damit er sterben konnte. Und nur durch den Tod konnte er Menschen, die durch den Sündenfall und den Tod gekommen sind, retten. Und darum wird hier betont, Wasser und Blut. Als ein Soldat die Seite des Herrn Jesus öffnete, kam Wasser und Blut heraus. Das heißt, die Blutsenkung war bereits eingetreten. Die schweren Teile sind gesunken und die Flüssigkeit blieb oben. Und das ist der sichere Erweis für den Tod. Kein Scheintod. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus der Christus. Nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und das Blut. Und der Geist ist es, der erzeugt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind die Zeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, welches er gezeugt hat über seinen Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht. Weil er nicht geglaubt hat an das Zeugnis, welches Gott gezeugt hat über seinen Sohn. Und dies ist das Zeugnis, das Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Nach dem Sündenfall, 1. Mose 3, Vers 15, hat Gott angekündigt, dass der Erlöser kommen wird, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und Adam hat das geglaubt. Und darum hat er seiner Frau den Namen gegeben, Eva, Leben. Er glaubt an das Leben, das kommen wird, trotz dem Tod, durch den Erlöser. Jetzt kommt der Exodus-Abschnitt, Verse 14 bis 15, Gebetserhörung. Stichwörter, bitten und hören. In 2. Mose 3, Vers 7 bis 9 sagt Gott zu Mose aus dem Dornbusch, er habe das Schreien der Kinder Israel gehört und darum sei er jetzt heruntergekommen, um sie zu befreien. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was irgendwie bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Manchmal wissen wir nicht, was wir beten sollen. Da können wir auch beten, dass Gott uns zeigt, warum wir beten sollen. Und wenn wir dann erhört werden, so wissen wir, sehen wir, dass wir wirklich die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Jetzt kommt der Levitikus-Abschnitt. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so wird er bitten und er wird ihm das Leben geben. Denen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht für diese sage ich, dass er bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Hier geht es um priesterliche Fürbitte. Im dritten Buch Mose sehen wir, wie die Priester bemüht waren, auch die Sündopfer für jemanden, der gesündigt hat, Gott darzubringen. Und sie haben teilgenommen, indem sie von den Sündopfern selber auch gegessen haben. Nun, Sünde zum Tode bedeutet, dass ein Gläubiger sündigen kann und im schlimmsten Fall kann Gott sein Leben auf der Erde früher abbrechen. 1. Korinther 11, viele haben das Abendmahl ganz unwürdig genommen und darum sind viele gestorben, sagt Paulus. Ananias hat diesen Betrug begangen in Apostelgeschichte 5 und ist darum gestorben und auch Sapphira. Das waren Sünden zum Tode. Das heißt, es gibt den Fall, wo jemand so sündigt, dass Gott sagt, jetzt muss ich sein Leben früher abschließen. Das hat also nichts zu tun mit dem, dass der Wiedergeborene verloren geht, aber das ist so ernst, was wir in 1. Korinther 11 haben. Paulus sagt, ihr werdet gezüchtigt, damit ihr nicht mit der Welt verurteilt werdet. Also es war die schlimmste Zucht auf Erden. Und jetzt kommt der Numeri-Abschnitt, 18 bis 19. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Also nicht fortdauernd sündigt. Sondern der aus Gott geborene bewahrt sich. Und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Da haben wir wieder den Wandel durch die Wüste in einer unwirtlichen Umgebung. So gehen die Gläubigen durch die Welt, aber sie sind von Gott bewahrt. Der Deuteronomium-Abschnitt 20 und 21, überschrieben mit das Verständnis des Wahrhaftigen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat, auf das wir den Wahrhaftigen kennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Interessant, genau das finden wir. Hütet euch vor dem Götzendienst in 5. Mose 4, Vers 15, 23 und 11, Vers 16. Ein typisches Deuteronomium-Wort. Sich hüten vor den Götzen. Er hat uns ein Verständnis gegeben. Und im 5. Buch Mose heißt es, Kapitel 1, Vers 5, dass Mose begonnen hat, die Gebote auszulegen, zu erklären. Er hat dem Volk ein Verständnis gegeben. Und dieses Verständnis haben wir. Wir brauchen also nicht noch etwas stufenweise Höheres. Wir haben alles in Christus und er ist für uns alles. Der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und dieses Schlusswort ist einfach so ein Schockwort, ja? Kinder, hütet euch vor dem Götzen. Alles, was uns wichtiger ist als der Herr Jesus, ist Götzendienst. Und darum so angehängt. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Ja, wir wollen noch beten zum Schluss.